Wir wollen diesen ersten Advent beginnen mit dem alten Psalmruf: Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Das soll auch heute in diesem Gottesdienst geschehen, dass Jesus Christus bei uns einziehen kann und dass uns die Augen geöffnet werden, wie wir einen Auftrag haben, überall in der Welt mitzuhelfen, dass dieser König der Ehren einziehen kann, dem wir hier in diesem Gottesdienst die Aussendungsfeier von Willy Ehret haben, als Landwirtschaftsexperte nach Nordnigeria im Dienst der Deutschen Missionsgemeinschaft. Wir wollen nun singen vom Lied "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit", Nummer 6, die Verse 1 bis 3. Beten. Jesus Christus, du bist der Herr der Welt. Und wir sind dir auch heute Morgen nicht unbekannt. Du siehst hinein, auch in unser Leben, und weißt, was jeden von uns heute Morgen bedrückt. Wir wollen doch in dein Licht treten. Wir wollen doch, dass du hineinreden kannst, zu uns, zu jedem ganz direkt und persönlich. Und da gib heute Morgen einen Lichtschein aus deiner Ewigkeit, dass wir erkennen, wo du uns verändern willst, was du neu machst, und dass wir eine gewisse Hoffnung ewigen Lebens haben. Reiß uns los, wo wir gebunden sind, und mach uns frei, wo in unserem Leben
so viel unrechte Dinge sind, die vor dir nicht taugen, damit du uns gebrauchen kannst zum Dienst, da wo du uns hinsendest. Und wir möchten dich auch bitten für diesen Missionsdienst von Willi Ehret, dass du ihn gebrauchen kannst, aber auch uns alle mit unseren Gaben, die du uns anvertraut hast, dass wir etwas werden zu deinem Lobe und zu deiner Ehre. Und alles, was uns sonst noch bewegt, wollen wir jetzt dir in der Stille sagen. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, dir offen ist. Amen. Wir hören den Chor.
Thank you.
lese aus Jesaja 40 in den ausgelegten Bibeln, Seite 681, Jesaja 40, die Verse 1 bis 5. Das Wort Gottes setzt voraus das große Leiden der Welt. Und das, was jetzt mitschwingen kann bei uns, was wir empfinden an solch einem Morgen, wenn wir hinausblicken in das Weltelend und die Traurigkeit, das ist der Ansatzpunkt, wo Gottes Trösten beginnt. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott, euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Warum denn gerade die Wüste? Weil die Wüste als das verfluchte Land galt. Überall in der Welt, an den letzten Plätzen, an den elendesten Städten, soll die Ankunft Gottes vorbereitet werden, der jetzt kommen will. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Wollen wir miteinander das Adventslied singen? Wie soll ich dich empfangen? Nummer 10, die Verse 1 bis 3.
Thank you.
ist auch heute eine heftige Diskussion im Gange, was der letzte Trost des Menschen ist. Wenn einer in allertiefster Not ist, was er dann braucht. Ob das mit einem besseren sozialen Netz am Ende geschaffen werden kann, mit einer neuen Weltwirtschaftsordnung oder einer Revolution, oder mit der Glaubensbindung an Jesus Christus, seinen Herrn. Der Trost, der im Leben und im Sterben völlige Geborgenheit und ganzen Frieden schenkt. Ich habe heute für diese Aussendungsfeier nur einen Vers ausgewählt. Johannes 1, Vers 9. In den ausgelegten Bibeln im Neuen Testament, Seite 97. Johannes 1, Vers 9. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Herr Jesus, jetzt mach uns dein Kommen groß und wunderbar. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist in einem südindischen Dorf passiert. Nach einem schweren Unwetter hat der Pastor sich aufgemacht, um seine Gemeindeglieder zu besuchen. Und als er in dieses Dorf kam, das von seiner Wohnhütte etwas entfernt lag, war er völlig erschüttert, was er dort vorfand. Der Regen hatte die billigen Hütten zusammenbrechen lassen und der Platz, wo das Dorf stand, war eine einzige Schlammwüste. Und er wusste nicht, was er tun sollte. Er hatte ja kein Geld, um es diesen armen Menschen jetzt in dieser Lage in die Hand zu drücken. Keine Baumaterialien, keine neuen Kleider. Und er wollte in diesem Augenblick jetzt nicht davon sprechen, von der Fürsorge Gottes und von der Treue und Liebe Gottes. Das klang ihm ja selbst wie Hohn und Spott für diese Menschen. Und da tritt eine Frau aus einer dieser Hütten und er sagt, ihr seid aber furchtbar dran. Ja, sagt die Frau, es ist furchtbar. Aber wenn jetzt Jesus nicht da wäre, dann könnten wir es gar nicht aushalten. Und der die Geschichte erzählt hat, war der frühere Generalsekretär des Studentenweltbundes. Zeichen für den alten Geist der Ökumene. D.T. Niles, der Mann aus Ceylon, dessen Leidenschaft war, von der Mission zu reden, die das Zeugnis Jesu in der Welt aufrichtet und wie die Unwetter auch über diese Welt hinweggehen. Natürlich helfen wir mit allem, was wir haben. Aber das, was letztlich Menschen überhaupt noch leben lässt und ihnen Mut und Zuversicht gibt, ist das Evangelium von Jesus. Und darum will ich jetzt nur predigen über das Thema Jesus, das Licht der Völker. Ich will nur unterstreichen an diesem kurzen Bibelwort, das war das wahre Licht. In diesen Adventstagen zieht uns ja das Licht einer Kerze an. Ich habe schon gestern Abend bei unserer adventlichen Feier gesagt, dass ich ein alter Zündler bin, mich so ein flackerndes Licht immer noch lockt, dass man da stundenlang damit spielen kann. An Ihrem Lachen merke ich, dass da auch allerhand in Ihnen lebt. Das ist überraschend, dass wir als Menschen im 20. Jahrhundert noch von einer flackernden Kerze so beeindruckt sind. Wir haben doch ganz andere Lichter heute. Unsere Neonreklame, die strahlt noch viel farbiger als so eine Kerze. Und die flackert ja auch ganz wild. Aber sagen Sie, es ist nicht so schön, das Licht einer Kerze. Oder wenn ich an die kräftigen Lampen denke, der ganze Charlottenplatz ist ja erleuchtet, der riesige Charlottenplatz von einer großen Xenonlampe, die da oben hinunterstrahlt auf diesen riesigen Platz. Und dann zieht uns so ein Licht an, dann sagen Sie ganz recht, das ist auch ein anderes Licht, so eine Kerze. Genau das ist das Bild.
das hier für Jesus gebraucht wird. In unserer Welt gibt es viele Lichter. Ich habe mich gefragt, ob ich das allen, die hier da sind, vielleicht auch die heute zum ersten Mal in diesem Gottesdienst sind, richtig verständlich machen kann. Die sagen, ach, ich bin ganz davon überzeugt, dass es unseren Wirtschaftsstrategen gelingt, das Dunkel der Welt zu erhellen. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschenrechtsbewegung, die Friedensbewegung unsere Welt neu gestaltet. Ich muss Sie daran erinnern, dass es ja in dieser Welt viele Strömungen gibt. Und da gibt es von alters her eine ganz tiefe Welterkenntnis, die weiß um die Macht der Finsternis. Das hat der griechische Denker Plato erkannt. Das ist jedem Hindu geläufig, jedem Buddhisten, dass diese Welt mit ihrem bezaubernden Glanz der Schönheit nicht das Heil uns bringt, sondern dass der Mensch in einen heillosen Kampf hineingerissen ist zwischen Licht und Finsternis. Und da klingt das sogar in vielen Weltreligionen als Lebenserkenntnis schon auf, dass das einen pessimistisch stimmen muss, da ist gar keine Hoffnung drin. Das Böse wird immer stärker und mächtiger. Der Mensch ist wehrlos, den Kräften ausgeliefert. Ich will jetzt mit Ihnen nicht streiten. Ich will mit denen weiterreden, die sagen, ich weiß von der Not des Dunkels dieser Welt. Und ich weiß, wie man als einzelner Mensch da drin steht, wehrlos und ohnmächtig. Und all das, was wir immer wieder denken, das wäre so heilsam, das verpufft wie nichts. Darum steht hier vom wahren Licht. Jesus, das wahre Licht, scheint ganz anders als die großen Weltbewegungen heute der revolutionären Erneuerung. Das wahre Licht, denken Sie an dieses kleine, flammende Kerzenlicht gegenüber all dem Neonlicht. Das schlichte Licht in der Hütte von Bethlehem. So wie es die Frau in dem südindischen Dorf noch einmal erfahren hat. In all der Not und den Schrecken dieser Welt. Dass da ein Licht leuchtet. Dass da Jesus kommt. Was ist denn sein Licht? Was scheint denn da? Schlagartig erkenne ich, wo ich mich Jesus aussetze, dass er in meinem Leben das Falsche, das Unrechte, das, was vor Gott nicht stimmt, beleuchtet. Da erschrickt man, da fährt man auf. Die großen Lichter der Erleuchtung der Welt, die können das nie bei uns zeigen. Die lassen den Menschen unangetastet. Die Beschäftigung mit dem kleinen Licht Jesus, des wahren Lichtes, ist gefährlich. Da werden sie immer im Gewissen getroffen. Das ist eine, dass das Licht uns zeigt, unsere Schuld, unsere Versäumnisse, und dann zeigt dieses Licht so wunderbar groß die Vergebung, die gültige Vergebung. Selbst dann, wo wir mit dem angefochtenen Gewissen uns nicht mehr trösten können, wo Menschen sagen, was kann ich denn noch tun? Ich habe in meinem Leben so viel falsch gemacht. Da leuchtet Jesus als der Gekreuzigte. Eine Ermutigung. Jesus kann aus dem verkrachtesten Leben etwas Neues machen. Bei ihm ist kein Ding unmöglich. Er schafft neue Kreaturen. Das Licht, das leuchtet, ganz anders, als es sonst in der Welt erkannt wird. Und das Licht der Wegführung, wenn das schon im Alten Testament geschrieben war, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, dann war das ja immer so für ein Stück meiner Entscheidungen eine Hilfe, dass ich da im Wort Gottes suchen kann. Aber das geht noch viel weiter, dass er mir meinen Weg hell machen will, den ich gehen kann. Unsere jungen Leute singen gern das Lied, und dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Und sie warten schon lang auf eine Klärung ihrer großen Lebensprobleme und sagen, ich werde nicht damit fertig, warum mein Leben so schwierig ist. Dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Wenn du dich unter dieses Licht Jesu stellst, er ist das wahre Licht. Das nächste, was ich unterstreichen will, dass alle Menschen erleuchtet. Sicher haben Sie auch so Gedanken, wenn wir heute einen
Landwirtschaftsexperten aussenden, dass sie sagen, ja, das ist auch was Gescheites, was man da hinausschickt in die Welt. Solche Leute werden benötigt, denn man weiß ja von dem großen Hunger und keiner wird da sein, der davon nicht berührt ist. Und da geht ja in unserer Welt heute so eine Strömung um, die schon längst die Christen ergriffen hat, dass man sagt, naja, man muss ja nicht gerade die fromme Sprüche lehren und zum Singen bringen und was die glauben, ist auch nicht so wichtig. Aber Hauptsache, dass da Mechaniker sind, Lehrer, Landwirtschaftsexperten, die hinausgesandt werden, um da draußen dieses große Unheil zu stoppen. So kann nur einer reden, der das Elend der Welt nicht kennt. Haben Sie noch nie darüber nachgedacht, dass all unsere Entwicklungshilfe, die wir geben, im Grund auch eine äußerst schädliche Sache ist? Ich bin nicht dagegen. Es gibt gar nichts anderes, als dass wir alle Kraft da einsetzen müssen. Aber was wir draußen ausbilden in den Schulen, das sind die Ausbeuter von morgen. Die werden in ihren Fabriken die Löhne kappen der Arbeiter und die werden gucken, wie sie reich werden. Wissen Sie, dass all die Entwicklungen doch wie bei uns auch zum Fluch werden können. Und wenn wir heute einen Landwirtschaftsexperten so aussenden, weil wir uns davon Heil erwarten in dieser Welt, dann könnten Sie mir das nicht ausreden, dass ich sage, ich habe große, große Angst, dass gar nichts besser wird. Wenn das Menschen sind, die wir ausbilden, die nicht vom Licht Jesu erleuchtet sind. Ich bin so froh, dass das in der Bibel drin steht, dass jeder Mensch in dieser Welt eine Erleuchtung nötig hat. Was ist denn das? Wir gebrauchen das Bild von der Erleuchtung meist im Blick auf unseren Intellekt. Das war ja auch die Begeisterung etwa in der Zeit der Aufklärung, die sich in der Französischen Revolution niederschlug, wo man der Vernunft aufhelfen wollte und sagte, die Vernunft ist das, was jeder Mensch braucht, wenn er vernünftig handelt. Dann wird auch in der Französischen Revolution die Blutspur sichtbar, die im Zeichen der Königin der Vernunft in unserer Welt gelegt wurde. Wenn das geleugnet wird, dass das Menschenherz böse ist, wir brauchen eine Erleuchtung, die muss ganz anders kommen. Eine Erleuchtung durch den Geist Gottes, das ist zum Beispiel völlig unmöglich, dass man von Gott reden kann oder zum Glauben kommen kann, ohne dass Gott uns die Erleuchtung schenkt. Man kann sich drum mühen, man kann lesen und studieren, aber Gott muss die Erleuchtung schenken. Aber das Große ist hier, dass davon eine Erleuchtung gesprochen wird, dass alle Menschen erleuchtet werden sollen. Und darum bin ich so froh, wenn wir Fachleute hinaussenden können, die gleichzeitig neben ihrem praktischen Dienst Zeugnis geben können von der Umwandlung, die ihr Leben erfahren hat. Die das erzählen und sagen, eins war das bei mir so, heute ist das anders. Bei mir in meinem Leben ist es hell geworden. Ich habe in meinem Leben erkannt, wie verkehrt ich gelebt habe, ohne ihn, wie ich Gott weggelaufen. Und die dann ganz anders rechnen als sonst in der Welt, denen es nicht mehr auf Erfolg und Lob und Ehre und Achtung ankommt und das Urteil der Leute kann ihnen gleichgültig sein, sondern die sich ein Beispiel nehmen an der Erfolglosigkeit Jesu, dessen ganze Mühe war, dass er etliche erleuchtet und dass durch die einige, die er gesucht und gerufen hat, ein Licht hineinfalle in diese Welt. Wir wollen uns nicht da berauschen und meinen, als seien die Experten in unserer Welt die entscheidende Gabe, sondern Experten, ja, die was verstehen von ihrem Beruf, aber die dieses Lebensgebiet ihrer Landwirtschaft oder ihrer Technik unter die Herrschaft Gottes bringen. Danach sehnen wir uns ja heute in unserer modernen Welt der Technik. Wo sind denn Christen, die uns wieder zeigen, wie ich meinen Raum leben kann und meinen Dienst in der Welt tun kann, erleuchtet vom Licht Gottes? Wenn Sie mich fragen, ich bin nicht erleuchtet für alle Spezialfragen Ihres Berufes, aber davon bin ich überzeugt, dass Jesus Sie erleuchten wird und Ihnen Weisheit geben wird, was da Not ist. Das wird in diesem ersten Kapitel des Johannesevangeliums erzählt, wie Johannes der Täufer damals predigte und das war so ein Lichtschein, der kam in diese Welt. Und die Menschen haben ein Gespür dafür. Sie kamen in großer Zahl hinaus in den Jordan und wollten sich taufen lassen. Und das steht extra hier da. Er wollte nicht das Licht sein. Er wollte nur Zeugnis geben von dem Licht. Heute gibt's eine ganz schlimme Verwechslung, die Christen fortwährend auch noch als Beispiel empfohlen wird, indem nämlich gesagt wird, wir sollten nicht mit dem Mund reden, sondern sollten bloß durch unser Leben scheinen. Dass unser Leben unter den Gehorsam Christi soll, darüber besteht kein Zweifel. Aber wir sind alle immer davon bedrückt, dass wir den ganzen Lichtschein Jesu gar nie wiedergeben können. Und wir müssen große Mühe haben, den Leuten immer wieder zu sagen, wir können euch nur sagen, wo das Licht ist. Wir haben das Licht gar nicht so, dass wir es wieder strahlen können. Wir wollen nur Zeugnis geben vom Licht. Das ist doch der Missionsdienst. Dass wir das draußen den Menschen sagen, über all den Gaben sagen, das ist nicht. Nicht die Pakete und nicht die besser entwickelten Felder und nicht die Düngung und nicht neue Anbaumethoden oder neue Züchtungen von Tieren, die wir euch lehren, das ist doch nicht. Wir wollen euch Zeugnis geben vom Licht. Dass dieses Licht uns selber ergreift und in unserem Leben einen Schein gibt, das wünschen wir. Aber beim Reden müssen wir immer dabei bleiben, dass wir sagen, schau dorthin zum Licht. Wir sind nicht das Licht. Wir sind's nicht. Da ist das Licht in Jesus. Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Und noch zuletzt will ich unterstreichen, die in diese Welt kommen. Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. So groß die Welt uns auch immer erscheint. Jeder Christ hat eine Verantwortung für die ganze Welt. Mit Verantwortung, es wird uns heute groß gelehrt, aber die Verantwortung, die wir wahrnehmen, dass die ganze Welt doch eine Chance erhält, das Licht zu sehen. Es muss uns bedrücken, dass es heute in der Welt noch viele Gebiete gibt, wo der Name Jesu gar nicht gepredigt wird, wo es gar kein Zeugnis von ihm gibt. Johannes kann ja in seinem Evangelium das so wunderbar uns wiedergeben, wie Jesus das einst gepredigt hat. Diese Welt in ihrer ganzen Not und das Licht, das versucht einzudringen, heute an diesem ersten Advent, ist es Gottes Schmerz und Gottes Leiden, dass Millionen und Abermillionen, Hunderte von Millionen, ja über 2 Milliarden Menschen ihn noch gar nie so gekannt haben, gehört haben von ihm. Das treibt Gott mehr um, als es uns umtreibt. Und er will sein Licht scheinen lassen und er sucht Menschen, die nun diesen Dienst für ihn tun, in dieser Welt sein Licht hineinleuchten lassen. Und das wird dann im Johannesbrief noch einmal geschildert, wie die Gemeinden der Christen so Lichtpunkte sein sollten in der finsteren Welt, dass es von dort hinausstrahlt. Das ist wieder nicht, wir meinen da immer, dass er unser nettes Gesicht, sie haben ein sehr schönes, aber trotzdem, nicht, das ist gemeint, oder unsere feine Lebensart, wir sind sehr vornehm und lieb, das auch nicht gemeint, sondern dass wir das Wort von Jesus so auslegen, dass es die Kranken tröstet, die Verzweifelten aufrichtet, die Ungläubigen zur Gewissheit des Glaubens kommen. Und da muss ich jetzt sagen, in diese Welt, manche denken jetzt, aber das ist gut, der Willi Ehret geht hinaus nach Nigeria, das ist wichtig. Wo auch immer, jeder Christ braucht eine Berufung. Und ich möchte Ihnen Ihren Platz wichtig machen in dieser Welt. Der gehört auch dazu, zu dieser Welt Gottes. Und weil Sie oft darüber seufzen und klagen und sagen, ich bin in einer so schwierigen Lage, bei mir ist niemand, der gleichen Glaubens ist, Jesus will, dass durch sie sein Licht vordringt. Deshalb hat er das prima in seiner Regie gestaltet, dass er sie an diesen Platz hinstellt, in dieser Nachbarschaft, dort in dem Stadtteil Stuttgarts. Die Schüler in ihrer Schulklasse, dass das Licht Jesu in diese Welt hineinleuchte. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt, sagte einmal Johannes. Jetzt geschieht das. Wir wollen nicht bloß da sitzen und unsere herrlichen Adventslieder singen, sondern Sie sollen Ihren Dienst wahrnehmen, so wie wir Willi Ehret aussenden. Sie an Ihrem Platz. Ich will das wahre Licht Jesu hineinscheinen lassen. Und ich will jetzt meine Zeit dazu nutzen, so viele Menschen wie möglich daraufhin anzusprechen, dass es in ihrem Leben hell wird, dass sie begreifen, wozu sie leben und wozu sie hingehen, wozu sie ihre Gaben haben, dass das Licht sie erleuchtet, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass viele noch zum Glauben kommen. Gehen Sie hinein in die dunkle Nacht und lassen Sie dieses Licht leuchten. Dazu sendet Sie Jesus. Amen. Und nun singen wir vom Lied 10 noch die Verse 4 bis 6. Und dann wird Willi Ehret zu uns sprechen und uns erzählen aus seinem Leben.
Schwaben, wir haben so ein Sprichwort, bei dem einen dauert es etwas länger, aber der andere kapiert es nie. Ich bin so einer, bei dem alles ein bisschen etwas länger dauert. Und zwar nämlich auch zu erkennen, was im Leben wichtig ist und auf was es weniger ankommt, aber was das Zentrum sein soll. Ich bin erst 1980 hier in die Gemeinde gekommen. Sie kennen mich teilweise sehr wenig, teilweise auch schon etwas besser. Deshalb möchte ich kurz sagen, wie ich so hierher kam. Aufgewachsen bin ich in Ditzingen-Heimerdingen, kleines Dorf, 20 Kilometer von hier. Ich habe dann in Korndal die Schule besucht, in Weilerstadt Abitur gemacht. Anschließend kam ich nach Hohenheim, um dort Landwirtschaft zu studieren. In Heimerdingen habe ich nämlich immer ganz gern bei einem Bauer da mitgearbeitet, habe die Liebe zur Landwirtschaft entdeckt, wollte dann entweder Veterinär werden oder Landwirt. Bin dann nach Hohenheim gekommen, nach 2 Jahren Studium, habe ich mir gedacht, also wenn man dann nicht vom Hof kommt, wenn der Vater keinen Betrieb hat, mein Vater ist Beamter, dann sollte man das etwas gründlicher machen. Ich habe dann aufgehört mit Studieren, habe Lehrzeit gemacht in Darmstadt. Und während dieser Zeit habe ich mal einen alten Freund besucht, der war mit mir zusammen 8 Jahre in derselben Klasse. Vor dem Abitur hat er sich bekehrt, ging dann auf eine Bibelschule nach Brake und den habe ich mal besucht von Darmstadt aus. Und dann sagte er so zu mir an dem Sonntag, war ein schöner Sonntag, für dich wird es langsam auch Zeit, dass du dich für Jesus entscheidest. Du warst nämlich früher im CVJM, du weißt genau, auf was es ankommt im Leben. Dann habe ich gesagt, jawohl, das stimmt. Mit Gott bin ich noch nicht im Reinen. Ich habe mich damals bekehrt, so wie man sich das vorstellt, Jesus gebeten, dass er die Sünde wegnimmt, die Trennung zu Gott aufhebt. Allerdings hat es wenig Auswirkungen gehabt in meinem Leben. Ich bin dann wieder zurück auf den Hof, kam wieder nach Stuttgart zum Weiterstudieren, habe teilweise versucht, Anschluss zu kriegen. Das hat nicht so ganz geklappt, es lag wahrscheinlich auch an mir. Habe weiterhin ein schönes Studentenleben geführt, bin gern im Ausland gewesen, Amerika, Kanada, andere landwirtschaftliche Verhältnisse gern kennengelernt. Und dann hat aber Gott so einiges geschehen lassen müssen, damit ich wieder erkannte, worauf es im Leben ankommt. Ein mir sehr nahestehender Mensch ist damals tödlich verunglückt. Und es hat in mir so einige Fragen aufgeworfen. Wenn ich jetzt vor Gott stehen würde und er würde mich fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Ich müsste sagen, nichts. Ich hatte mich bekehrt, ohne Auswirkung. Und dann wird mir ziemlich deutlich, dass Gott der sein sollte, für den ich in Zukunft lebe und dass ich alles in der Gemeinschaft mit ihm und vor allem auch für ihn tun soll. Ich habe mir dann so überlegt, ja, was kann ich Gott überhaupt aufweisen oder aufzeigen oder vorlegen? Ich bin da auf mein Leben gekommen und auf eine ganz ordentliche Ausbildung und wollte dann nicht nur sonntags oder dienstags oder einige Tage in der Woche Christ sein, sondern das mit meinem ganzen Leben tun. Und dann kamen mir die Gedanken an die Mission. Ich habe dann in die Richtung mal Schritte unternommen. Es ging über mehrere Stationen, dann bin ich an die Bibelschule Wiedenest gekommen, habe dort eine Ausbildung gemacht, wollte dann mit Wiedenest nach Nepal, das ist dann nicht so ganz gut gegangen. Die konnten mich dort nicht brauchen, weil sie kein Diplomlandwirt wollten, sondern einen Meister. Und so kam ich zur deutschen Missionsgemeinschaft. Ich war dort ein halbes Jahr zur Kandidatenzeit, damit einen die Mission etwas kennenlernt, damit man selber die Mission besser kennenlernt. Und während dieser Zeit war mal eine Missionarsrüstwoche, wo es um die Moslems ging. Bruder Wassermann von der Carmen-Mission hat die Referate gehalten und da sind solche Sätze hängen geblieben wie: Von 85.000 Missionaren, die aus der westlichen Welt ausreisen, gehen 2% zu Moslems. Ich habe mir das dann mal ausgerechnet. Es hieße theoretisch, ein Missionar, der unter Moslems arbeitet, sollte 420.000 Menschen erklären, dass sie nur über Jesus zu Gott kommen können. Ein anderer Missionar aus Südafrika hat mal erzählt, sie brauchen 30 Hausbesuche, 30 Abende, bis ein Moslem so ungefähr kapiert, was der Unterschied ist zwischen dem Koran und zwischen der Bibel, zwischen Allah und Gott. Von dieser Notwendigkeit, zu den Moslems zu gehen, ließ ich mich leiten und habe mich bei der Partnermission von der Deutschen Missionsgemeinschaft bei der Sudan-Inland-Mission beworben. Sudan ist ja nicht nur eine Republik, auch die ganze Sahelzone wird Sudan genannt und die arbeiten auch in Nigeria. Ich war dann noch ein halbes Jahr in Österreich zum Gemeindepraktikum und während dieser Zeit habe ich dann mal Post bekommen aus Nigeria. Sie freuen sich, dass ich auch hinkommen würde. Ich soll doch dann gleich Anfang des nächsten Jahres kommen. Und dort wartet auf mich die landwirtschaftliche Entwicklung, Mitarbeit im ländlichen Entwicklungsprogramm. Die Sudan-Inland-Mission arbeitet in Nigeria auf 5 Bereichen. Ein Bereich davon ist das ländliche Entwicklungsprogramm, wo man versucht, landwirtschaftliche Hilfe anzubieten und auf der anderen Seite anzubieten, dass Leben nur mit Jesus und in der Verbindung mit Gott stattfinden kann. Und auch den Moslems, denn auch ihnen müssen wir sagen, das erste halbe Jahr wird ein Sprachkurs sein, ich muss Hausarsprache lernen und dann Einarbeitungszeit. Ich werde sie aber über Rundbriefe bestimmt auf dem Laufenden halten. Und heute ist auch der Moment gekommen, wo ich Ihnen mal danken möchte. Danken, dass Sie so anhaltend dafür beten, dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet. Die Gebete werden erhört, ich bin so ein Beispiel dafür. Danken möchte ich Ihnen auch, dass Sie mich hier in die Gemeinde so aufgenommen haben. Als Außenstehender darf ich jetzt auch Mitglied Ihrer Gemeinde sein. Und danken möchte ich Ihnen auch, dass Sie mich in nächster Zeit begleiten werden und mich auch versorgen werden.
Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Weil das so ist, weil er heute unter uns ist, ist auch das, was in der Gemeinde in Jerusalem geschah, nicht veraltet, sondern gilt für uns heute. Da war soziale Not aufgebrochen in der Gemeinde. Und Gottes Antwort auf Not ist immer ein Mensch, den er in diese Not hineinsendet. Dieser Mensch muss bestimmte Bedingungen erfüllen. Es heißt hier: Seht euch aber, ihr Brüder, nach 7 Männern aus eurer Mitte um, mit gutem Zeugnis, Vollgeist und Weisheit, die wir für dieses Geschäft einsetzen können. Diese 7 Männer wurden gefunden. Und dann heißt es, diese stellten sie vor die Apostel, und nachdem sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger mehrte sich in Jerusalem. Es ist Not in Nigeria, nicht nur in Nigeria, in der ganzen Welt. Gottes Antwort auf die Not der Welt sind Menschen voll Heiligen Geistes, die im Namen Jesu gesandt werden können. Wir haben heute leider nicht 7, sondern nur einen. Wir könnten nicht nur 7, sondern 70 heute hier gebrauchen, die wir aussenden könnten in die Not der Welt. Wir wollen mit unserem Bruder Willi Ehre das tun, was die Gemeinde damals tat, unter Gebet und Handauflegung ihn aussenden. Und wir erwarten, dass dann in Nigerien das geschieht, was damals geschah, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger mehrte sich in Nigerien. Ich möchte die Gemeinde bitten, aufzustehen während des Gebetes. Das soll ein Zeugnis sein, dass wir nicht Zuschauer sind, sondern teilhaben an dieser Sendung. Dass wir mitgehen mit unseren Gedanken, mit unseren Gebeten, mit unseren Gaben, mit unserer Unterstützung. Wir sind sehr dankbar für die Partnerschaft, in der diese Aussendung geschehen kann. In Partnerschaft mit dieser Gemeinde, wo Willi in den letzten Jahren seine geistliche Heimat fand, in Partnerschaft mit dem offenen Abend und in Partnerschaft mit der Deutschen Missionsgemeinschaft. Ein Wort für dich, Willi Ehret. Und der Herr wird dich immer da leiten und in der Dürre deine Seele sättigen, und deine Gebeine wird er stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie ein Wasserquell, der nie versiegt. Herr Jesus Christus, wir bitten dich jetzt, dass du dieses Wort an unserem Bruder Willi Ehret erfüllst. Er geht hin, um in der Landwirtschaft zu helfen. Wir bitten, mache du ihn selbst zu einem bewässerten Garten, der Frucht bringt und der den Dürstenden dort das Wasser des Lebens anbieten kann. Um deines Namens willen. Amen.
Ich möchte Bruder Ehret auch ein Wort des Wassers mitgeben in die Sahelzone. Ein Wort aus dem Johannesevangelium Kapitel 7. Jesus spricht: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass jeder, den du aussendest, zuerst zu dir kommen darf und soll. Du stärkst ihn und rüstest ihn mit deinem Geist aus. Dann geht auch von ihm Leben aus, und zwar ganze Ströme, wie dein Wort sagt. Darauf vertrauen wir und senden Bruder Ehret mit dieser Verheißung aus. Amen.
Unser Dienst ist immer Ermutigung, so spricht der Herr: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du hineinleuchtest, auch in das ganze Leben von Willi Ehret, dass alle seine Gaben gebraucht werden können, zu deiner Ehre und zu deinem Lob und zum Bau deines Reiches. und lass dies geschehen, dass wir benützt werden durch deine Macht, so dass auch keine Versuchung und keine Gefahr uns von dir wegreißen kann, sondern dass er in deinem Auftrag mutig seinen Dienst tun kann. Amen. Lasst uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 9 den letzten Vers. Jetzt kommt der ganz wichtige Teil. Wir hatten leider in diesem Gottesdienst noch keine richtige Information über den Missionsdienst heute. Missionsdirektor Bruno Herm wird jetzt drüben im großen Saal ausführlich berichten über das, was Willi Ehret erwartet. Ich habe auch das Thema angegeben, Siege Jesu in der Welt heute. Wo geschieht etwas vom Durchbruch des Lichts? Wird auch ein Film zu sehen sein. Wenn Sie nachher gleich rübergehen in den großen Saal und dort möglichst weit nach vorne sitzen, wenn noch etwas Platz bleibt, kommen nämlich noch einige vom zweiten Gottesdienst nach. Wir wollen dann auch noch miteinander zum Mittag essen, als ein Stück der Gemeinschaft. Schön, dass die Frauen das vorbereitet haben und keine jetzt in der Küche drüben steht, sondern alle am Gottesdienst teilgenommen haben. Jetzt möchten wir Sie einfach einladen, mit dabei zu sein in dieser Gemeinschaft. An Ihrem Platz liegt vorne drin so ein Blatt von der Deutschen Missionsgemeinschaft. Ich kann Ihnen diesen Dienst nur ganz stark empfehlen. Auch all das, was draußen in der Welt geschieht. Wenn Sie die Briefe nicht bekommen und treue Beter sind, lassen Sie sich die Nachrichten kommen. Es liegt auch hinten noch ein Blatt aus. Auch drüben im Saal sind Druckschriften, die Festschrift von der Arbeit der Deutschen Missionsgemeinschaft, wo ich glaube, 180 Missionare sind es jetzt, gell Bruno?
Leider noch nicht, 150.
Wollen wir dafür beten, dass das im nächsten Jahr klappt, dass die Zahl wächst. Am Freitagmorgen packen wir Polenpakete noch von der Gemeinde aus. Da sind wir immer dankbar, wenn ein paar uns helfen, die da geschickt dafür sind. Da brauche ich ein Handzeichen, dass wir etwa wissen, ob da jemand kommt. Wer könnte helfen am Freitagmorgen so ab 9? 1, 2, 3 sind noch 4. Wer sonst noch nie dabei war, 5, einmal neue Leute, das wäre noch schön. Also es könnten schon 10 oder 12 sein, das wäre gut. Wer sich da noch anschließen will, soll das nachher vielleicht mit meiner Frau oder mit der Frau Werner besprechen. Da ist jetzt bei Jona Kassetten eine neue Kassette erschienen. Da habe ich 2 Weihnachtsansprachen und 2 Silvesteransprachen drauf. Die liegen da drüben. Sind eigentlich mehr gedacht, dass man an solche weitergibt, die wenig Bezug zur Gemeinde haben. Eine Hinführung an die große Weihnachtsbotschaft und auch zur Jahreswende. Unser Opfer ist heute für den Dienst der Aussendung von Willi Ehret für seine Arbeit dort in Nigeria. Alles, was Sie einlegen, hier oder drüben, ist dafür bestimmt. Und ich darf Sie noch bitten, dass Sie uns helfen, immer im Winter, gleich nach Schluss, wenn Sie alle Luken kurz öffnen mit der nötigen Sorgfalt, dass die Kirche nicht zusammenbricht. Das sind sehr zerbrechliche Fenster. Aber wenn überall das geöffnet wird, bis die letzten draußen sind, ist schon gelüftet für den nächsten Gottesdienst. Wir haben ja eine Heizung, die keine Frischluft zuführen kann, und dann müssen wir es eben auf die Weise machen. Wir haben so eine 500.000 gespart und riesen Bauarbeiten in der Kirche. Wenn wir das gut lüften, klappt das viel besser und kostet weniger, als wenn wir es anders täten. Bestattet wurden in der vergangenen Woche Frau Elli Klingel, 72 Jahre, Bobserwaldstraße 38a. Frau Margarete Kurm, 43 Jahre, Hohenheimer Straße 29. Frau Julie Mühlenstedt, 92 Jahre, im Oberen Kienle 96. Bei einer der Bestattungen hörten wir das Wort: Gott spricht, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Nun will der Herr auf uns alle seinen Segen legen, dass wir in diese Nachterwelt hineingehen, in seiner Gegenwart, in seinem Lichte stehen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.